Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Jetzt ist es ja so, bei dir in der Praxis wird viel gemessen und deswegen besteht natürlich wahrscheinlich auch das Interesse bei der ein oder anderen Patientin, bei dem ein oder anderen Patienten, ja wirklich alles zu wissen. Und deswegen wird manchmal bei dir logischerweise auch nach Vitamin B6 gefragt. Und dann bist du aber eher skeptisch beim Messen.
Ja, B6 zu messen halte ich nicht unbedingt für sinnvoll, weil es unglaublich viele Störfaktoren gibt bei der Messung oder unglaublich viele, aber es gibt viele Störfaktoren und es gibt auch eigentlich wirklich gar nicht unbedingt eine Klarheit, welche Normwerte wir haben. Damit geht's ja schon mal los. Ja.
Jetzt bin ich ja schon entsetzt, weil ich dachte, in Deutschland gibt es für alles Normwerte.
Ja, es gibt einen Normwertebereich, aber ich habe also mal in die Ablaufbeschreibung unserer P5P-Testung von einem Labor geguckt. P5P ist das aktive B6, Pyridoxal-5-Phosphat, und da steht drin in Bezug auf die Normalwertbereiche: Wir empfehlen, dass jedes Labor seinen eigenen Normalwertebereich erstellt, weil Referenzbereiche stark von der Auswahl des Patientenkollektivs abhängig sind. Und dann geht's weiter. Die Angabe des Normalbereichs für Vitamin B6 dient lediglich der Orientierung und kann von anderen publizierten Daten abweichen. Das heißt also, man sieht schon, da gibt's überhaupt keine Einigkeit, was eigentlich Referenzbereiche, wie der Referenzbereich aussehen sollte.
Da sind ja gleich viele Unsicherheiten drin. Das heißt, die Praxis, die es verschickt, ist schon entscheidend, wenn ich das richtig verstehe. Aber natürlich auch das Labor, das es bekommt, ne?
Genau, also wegen des Kollektivs ist schon mal da die Praxis entscheidend. Was haben die denn eigentlich für Patienten? Sind das Kinder, sind das alte Leute, sind das mehr Frauen, mehr Männer, sind die dick, sind die dünn, sind die schwanger? Haben die Erkrankungen oder nicht? Ich meine, dass sie keine Erkrankung haben, ist eher unwahrscheinlich. Aber da gibt es schon viele Unterschiede bei den einzelnen Patienten. Und genau, dann ist es eben vom Labor abhängig. Das Labor kann also selbst entscheiden, was es für einen Normbereich anstrebt. Und das ist natürlich auch interessant, weil die nehmen wahrscheinlich ein Kollektiv, an dem sie testen, welche Werte kommen meistens vor. Und daraus ziehen sie dann den Schluss, dass das der Normbereich ist. Aber wir sehen eben in der Praxis, dass gerade bei den HPUlern ein viel höherer B6-Spiegel notwendig ist, zumindest eine höhere B6-Einnahme, sagen wir mal. Denn das mit dem Spiegel ist ja gerade die Frage, weil die Frage ist auch, wo kommt es überhaupt an im Menschen? Den HPUlern müssen wir viel mehr B6 geben als den Leuten, die da kein Thema mit haben. Und wir sehen einfach in der Praxis, dass wenn wir von diesen, weiß ich nicht, etwa 60 Milligramm am Tag, die wir geben an P5P, wenn wir da runtergehen, weil die Patienten einfach aufhören, dass es denen dann schlecht geht. Ja, und das reicht mir dann im Prinzip schon, dass ich das weiß. Und wenn ich im Kollektiv meiner ganzen HPU-Kolleginnen und Kollegen, die das behandeln, also der HPU-Therapeutinnen und Therapeuten, mitkriege, dass die auch sagen, die brauchen ihr B6 und ich sehe sonst, dass es meinen Patienten schlecht geht, dann helfen mir diese Normbereiche von den Laboren eben überhaupt nicht. Wenn der Patient dann einen Befund kriegt und er ist stark über dem Normbereich, dann verunsichert das den Patienten nur. Und dann messe ich das natürlich nicht gerne. Es macht dann einfach keinen Sinn.
Jetzt hast du mir das schon so ein bisschen vorweggenommen. Also es kommt tatsächlich auf die Patientin und den Patienten an. Wie fühlt er sich? Was sagt er dazu, wenn zum Beispiel die Diagnose HPU da ist? Was passiert, wenn er etwas nimmt oder nicht nimmt?
Das ist eigentlich für mich immer das Wichtigste. Wie geht's dem Patienten und nicht, was habe ich für Werte? Also die Werte, die können so Leitplanken sein. Eventuell, kommt drauf an, welche Werte wir abnehmen. Aber gerade beim B6 und bei HPUlern bin ich da wirklich kein Fan von, weil natürlich die Werte im Blut höher sind. Aber man geht zum Beispiel auch davon aus, und das ist natürlich nicht bewiesen, weil da die Forschung ganz schwierig zu betreiben ist, auch in dem Bereich. Man geht davon aus, dass die HPUler ein Problem haben, ihr B6 in die Zelle zu bekommen. Und wenn das dann im Blut ist und man hat dort hohe Werte, dann heißt es aber nicht, dass es durch die Membran in die Zelle gekommen ist und in der Zelle hoch ist. Man versucht das darzustellen, wie viel B6 in der Zelle ist. Es geht zum Beispiel durch eine Untersuchung, die finde ich auch noch ganz okay. Die kann man mal machen, das ist das Cystathionin. Da wird nämlich gemessen, wie viel Cystathionin abgebaut wird. Und der Abbau vom Cystathionin ist abhängig von B6. Das heißt also, wenn Cystathionin abgebaut wird und der Wert niedrig ist, dann kann ich davon ausgehen, dass dieser Stoffwechselweg zumindest schon mal funktioniert. Aber weiß ich deshalb, dass alles andere rund um B6 funktioniert bei dem Patienten? Das weiß ich dadurch auch nicht. Ich weiß, dieser eine Stoffwechselweg funktioniert. Und dafür ist genug B6 im Körper. Aber die anderen Sachen, die weiß ich eben nicht. Ich weiß gar nicht, wie wird das B6 verteilt. Denn es gibt unterschiedliche Verteilungsmuster im Organismus. Das B6 wird Unterschied, also gibt Untersuchungen, wo man geguckt hat, wo landet denn das B6 eigentlich? Und da hat man festgestellt, es landet unterschiedlich viel im Dünndarm, im Dickdarm, in der Lunge, in der Milz. Das heißt also Dünndarm und Dickdarmgewebe, ja, also nicht der Stuhl, sondern das Gewebe. In der Lunge, in der Milz, im Magen, im Gehirn, in der Niere, in der Leber, im Herz. Ganz unterschiedliche Lokalisationen mit ganz unterschiedlichen Spiegeln hat man da gemessen. Ja, insofern, ich weiß doch gar nicht, wo das dann wirklich landet, wenn ich es im Blut messe, ne? Das macht es schon wieder schwieriger.
Und dann kommt für mich, ich bin jetzt ganz naiv, auch das Normale noch dahinter. Du weißt ja, du kannst es erfragen, aber im Normalfall weißt du ja gar nicht, was habe ich vorher genommen, was habe ich gegessen? Das hat ja auch einen Einfluss auf das, was gemessen wird, oder?
Genau, das ist zum Beispiel einer der Punkte, die die Untersuchungen stören können bei der B6-Abnahme. Das ist nämlich der anorganische Phosphatgehalt im Essen. Und da haben wir schon wieder ganz viele Nahrungsmittel, in denen anorganische Phosphate drin sind.
Okay, und die beeinflussen dann das Messergebnis und dann ist es eigentlich nur ein Messergebnis, das in 3 Stunden schon anders aussieht.
Das kann durchaus sein. Und es gibt dann zum Beispiel auch noch den Einfluss von, also die alkalische Phosphatase-Aktivität, das ist ein, auch, hat auch mit dem Phosphatstoffwechsel zu tun, die hat auch noch einen Einfluss auf das P5P. Wenn man zum Beispiel wenig Vitamin D hat, dann ist die alkalische Phosphatase-Aktivität sehr hoch häufig. Und dann kriegen wir schon wieder andere Ergebnisse, als wir sie eigentlich hätten, wenn die alkalische Phosphatase-Aktivität normal wäre. Nur messe ich die ja nicht automatisch mit, wenn ich B6 abnehme. Oder auch, es gibt das Serumalbumin, das ist ein Eiweiß, das hat auch Einfluss auf das B6, also auf das P5P, wollen wir mal ganz genau sein, auf die P5P-Messung. Die Nierenfunktion hat auch Einfluss darauf. Und jetzt kommt der wichtigste Faktor für mich, Entzündungen stören auch die Bestimmung von B6 oder P5P. Und unsere Patienten haben fast alle in der einen oder anderen Form Entzündungen. Und wenn wir von Entzündungen reden, meine ich nicht diese Entzündungen, die man sieht. Also ich habe am Finger eine Entzündung, der Finger ist dick und rot, sondern ich meine die stillen Entzündungen, die im Untergrund stattfinden. Deshalb sind die Patienten ja eigentlich bei mir, weil sie häufig so eine stille Entzündung irgendwo im Organismus haben oder im ganzen Organismus. Und die können wir gar nicht ausschließen, wenn wir B6 messen wollen oder P5P messen wollen. Also auch das ist schon wieder ein Störfaktor, der einfach unklar macht, was wir da messen.
Und jetzt haben wir ja schon eine Reihe von Unsicherheiten beim Messen, gerade jetzt von B6. Und ich könnte mir vorstellen, was ist denn zu beachten, wenn man es denn jetzt machen würde? Da ist ja noch der Weg zum Labor, ne?
Genau, das nennt man die Präanalytik. Da gibt's für jede Untersuchung eigentlich irgendwelche Sachen, die man bedenken muss. Also man muss was zentrifugieren oder man muss es abpipettieren oder einfrieren oder so. Beim B6 ist das relativ einfach. Da wird eigentlich, wir haben gar keine präanalytischen Vorgaben. Es ist aber so, dass bei Raumtemperatur das P5P abnimmt. Und auch wenn die Probe Licht ausgesetzt ist, nimmt es ab. Und es ist eigentlich nur bei niedrigen Temperaturen, also bei Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad oder eingefroren stabil. Also eigentlich müsste man darauf dann auch noch achten.
Manchmal wird ja auch bei der Gabe von Mikronährstoffen, von Vitaminen gewarnt vor einer Überdosierung. Ab wann kann es denn gefährlich werden oder gibt es überhaupt einen Bereich, der gefährlich werden kann?
Also letzten Endes im Großen und Ganzen finde ich es wichtig, dass man den Leuten keinen Nachteil verschafft, dadurch, dass man das gibt. Aber wir haben ganz viele Studien zur Toxizität von B6 und wir wissen, dass wir sehr hohe Dosen geben können, bevor irgendwas passiert. Also wir mit unseren 60 Milligramm sind echt niedlich, das ist nicht wirklich so viel. Und wenn man in diesen Gefahrenbereich kommt, in Anführungszeichen, dann passiert auch nur, dass man eventuell Taubheitsgefühle oder Kribbeln kriegen kann. Das passiert aber nur beim nicht aktivierten Vitamin B6, also nicht bei dem P5P. Und dieses Kribbeln und diese Taubheitsgefühle gehen dann wieder weg, wenn man das Pyridoxin weglässt, was diese inaktive Form von B6 ist. Also da ist auch gar kein Risiko. Insofern bin ich der Meinung, wir geben unseren Patienten, die eine HPU haben und bei denen wir das diagnostiziert haben, geben wir ihre B6-Dosis, gucken, wie es ihnen damit geht. Und damit ist eigentlich der Sorgfaltspflicht auch Genüge getan.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.